Werden uns AI-Gadgets mit Sprachassistenten den Job kosten, wenn wir bald alle keine Bildschirme mehr benutzen im Alltag und das Smartphone basically abgeschafft wurde? Darüber sprechen wir heute. Das ist Simon, ich bin Victoria und wir wünschen euch viel Spaß beim Podcast.
Würdest du dich als technologisch kritisch bezeichnen?
Ja. Also ich bin nicht, sagen wir mal, fatalistisch, weil bei AI, also AI als grobes Themenfeld, das hat entweder viel mit Fatalismus zu tun oder mit einer absoluten Tech-Hysterie oder Utopie und das nächste große Ding, das wird unser aller Leben besser und leichter machen. Ich bin für einen differenzierten und kritischen und aufgeklärten Umgang mit Technik, sagen wir es mal so.
Victoria hat viele Studien bei uns auf der Website geschrieben und sich mit dem Thema Datenauswertung da auseinandergesetzt. Und im Bereich Daten ist auch das, wo wir als Kleinaber im Moment AI am meisten einsetzen. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe festgestellt, dass wir, glaube ich, an einigen Stellen zwar ähnliche Meinungen vielleicht zum Thema haben, aber mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema schauen. Und deswegen fand ich es sehr spannend, mit dir mal dazu zu sprechen und deine Perspektive damit an den Tisch zu holen, weil ich glaube, dass unsere Perspektiven repräsentieren sehr gut, wie auch in der Bevölkerung auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite über das Thema AI nachgedacht wird. Und ich glaube, dass wenn wir über AI sprechen oder jeder spricht über AI, jedes Unternehmen, jede Agentur, dann wird ganz oft so über Chatbots gesprochen. Das ist relativ oberflächlich, aber und wenn es dann mal um irgendwie das Rechtliche geht, dann geht es um irgendwie Copyright. Aber so die ethische Komponente, das, was es eigentlich für unser Leben bedeutet, für die Art, wie wir arbeiten, wie unsere Arbeit bezahlt wird, das, glaube ich, ist ganz spannend.
Ja, also da liegt auf jeden Fall mein Fokus. Also ich habe so diese, sagen wir mal, gesamtgesellschaftliche Perspektive. Die Frage, welchen Wert menschliche Arbeit hat, welchen Umgang wir mit AI haben, auch im Sinne von, du hast es gerade angesprochen, Chatbots. Und ich schreibe unter anderem eben auch über AI-Chatbots gerade meine Bachelorarbeit und die Beziehungen, die Menschen zu AI-Chatbots aufbauen. Und das ist wahnsinnig spannend. Aber jetzt sind wir halt über Kleinaber auch an die Frage herangetreten, was müssen wir in den nächsten Jahren für unsere Branche erwarten? Also wie gehen Agenturen damit um, wenn es neue AI-Angebote gibt? Und so beispielhaft haben wir uns jetzt heute ja so zwei neue Devices rausgesucht, die wahrscheinlich dieses Jahr auf den Markt kommen werden, glaube ich.
Man sagt es zumindest, mal schauen.
Genau, also zum einen gibt es jetzt dieses Jahr erhältlich den AI-Pin von Humane. Das ist wie so eine kleine Brosche, die mit einer Kamera ausgestattet ist, beziehungsweise sie kann Fotos aufzeichnen, aber noch keine Videos. Das soll noch kommen.
Und ein Mikro.
Genau.
Denn funktioniert hauptsächlich über Sprache, also hat eigentlich kein Display, also ein bisschen Alibi-mäßig kann projiziert werden. Humane hat den AI-Pin letztes Jahr vorgestellt auf der Fashion Week in Paris, glaube ich. Fashion jetzt nicht so ganz mein Feld, nicht so sehr wie Technik. Und Humane ist eine Firma, in die Sam Altman, der OpenAI-Founder, auch stark investiert ist.
Ich glaube auch von Apple sind da.
Das ist sehr gut möglich, dass da ehemalige Entwickler hingewechselt sind oder da rein investiert haben.
Genau. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, welche Position sie bekleidet haben, aber zwei wichtige Menschen von Apple haben quasi Geld von Investoren, ich glaube 100 Millionen gesammelt.
Good for them.
Schon 2018 oder 2019, um dann eben Humane zu gründen.
Und hängen stark mit auch den Chatfunktionen von OpenAI zusammen. Also so soll die Interaktion funktionieren. Das ist ein bisschen eigentlich ein Paradigmen-Shift, der da passiert. Und das zweite Modell, über das wir gleich sprechen, wurde gerade auf der CES vorgestellt. Rabbit heißt die Firma, glaube ich. Und das Ding ist der R1. Auch eigentlich so ein, eine Funktionsweise ähnlich des Pins auf den ersten Blick. Aber sie gehen halt technisch anders vor oder versuchen, komplexere Tasks umzusetzen. Aber beide haben eine Sache, über die ich zuerst sprechen möchte, die ich ganz interessant finde. Und das ist der Paradigmenwechsel von Bildschirmen, die erst immer größer und dann immer kleiner werden. Also wenn wir überlegen, ne, dass wir so technologisch, historisch sozusagen, sind unsere Bildschirme erstmal immer größer geworden, mit Fernsehern, mit Computern, also ne, so der erste Laptop, den es bei uns zu Hause gab, der hatte irgendwie so einen so großen Bildschirm und ne, inzwischen ist ja klar, also ist es vielleicht schon wieder Convenience, einen kleineren zu haben, aber ne, die Bildschirme, also wenn ich mir hier die Monitore bei uns im Büro angucke, dann sind die jetzt schon gigantisch groß und dann auf der anderen Seite auch bei Smartphones, ne? Also immer größere Bildschirme, die wir eigentlich konstant vor dem Gesicht haben. Jetzt hat Apple gerade den Vorverkauf der Vision Pro gelauncht. Dieser Brille.
Mit AI-Brille oder.
Ja, aber es ist letztendlich noch ein größerer Screen. Also der Screen ist quasi omnipräsent. Und auf der anderen Seite hast du eine Entwicklung seit einigen Jahren wie mit der Apple Watch, bei der Bildschirm kleiner wird, in den Hintergrund tritt und die Idee so ein bisschen auch ist, also für mich zumindest war das so der Pitch der Apple Watch am Anfang, ich habe halt nicht mehr die ganze Zeit den Bedarf auf mein Handy zu gucken und mich reinzacken zu lassen in Instagram, TikTok, was auch immer, sondern ich kriege so das Wichtigste auf einem kleinen Display und muss dann in Anführungsstrichen nicht so oft ins Handy. Und das ist so ein bisschen diese Tendenz, die sowohl Humane als auch Rabbit aufgreifen mit der Theorie, dass es eigentlich ein besseres Modell gibt, eine Screenless World.
Ja, ja. Also das schneidet für mich jetzt schon mal mehrere Themen an. Aber bevor wir da wirklich tief reinsteigen, würde ich ganz gerne noch mal umreißen, was diese Geräte sind und was sie tun. Also dieser AI-Pin von Humane, der nimmt Sprachbefehle entgegen. Jetzt im einfachsten Sinne, man kann Google ganz normal benutzen, man kann die verbaute AI fragen, hey, kann ich das essen? Und dann gibt dir der AI-Pin quasi eine Antwort, die nach deinem persönlichen Ernährungsplan aufgebaut ist oder an deinen Ernährungsplan angepasst ist. Oder du fragst nach einer Wegbeschreibung und so weiter und so fort. Und Sinn der Sache ist eben, dass du diese kleine AI-Brosche permanent dabei hast, und sie eigentlich, wie du schon eben gesagt hast, omnipräsent ist und du hast die Möglichkeit, dir ein kleines Menü auf deine Handinnenfläche projizieren zu lassen und kannst damit auch so einfache Auswahl treffen, also anklicken und wegklicken und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist ja dazu da, dass du den Screen quasi ersetzt. Und Rabbids hat ja nochmal die Funktion, dass es die Befehle, die du dieser AI gibst über dieses kleine Gerät, was jetzt kein Pin ist, aber ich glaube einfach so ein quadratisches kleines Device, was du bestimmt auch irgendwo befestigen kannst, bin ich mir noch gerade nicht sicher.
Man kann es bestimmt festkleben, ich bin mir sicher.
Genau, aber du hast quasi einen kleinen rudimentären Screen, aber eigentlich ist auch dieses Gerät dazu ausgedacht, dass du da Sprachbefehle eingibst und diese Befehle aber auch direkt umgesetzt werden können, also dass du keine Schnittstellen oder keine Sonderkommandos an irgendeine andere App weitergeben musst. Du musst dich nicht in Spotify einloggen, du musst dich nicht in Lieferando einloggen, sondern du kannst dieser App, diesem AI-Device quasi sagen, hey, bestell mir eine Pizza, bestell mir ein Uber, spiel mir den Song ab und es kann das direkt machen. Und es läuft halt nicht mit APIs und irgendwelchen Schnittstellen, sondern Rabbids wurde vortrainiert von Menschen, die quasi dieser AI gezeigt haben, wie man diese Apps bedient, also tatsächlich auch im Frontend. Klickt, ja. Und man kann auch selber neue Apps hinzufügen, so wie ich das verstanden habe, und dann eben selber auch dieser AI zeigen, hey, so und so funktioniert diese App und dann kann die das auch machen. Also du bist nicht darauf angewiesen, dass App-Entwickler permanent neue Schnittstellen dafür zur Verfügung stellen oder.
Das löst letztendlich auch nur ein Problem, das sie sonst hätten, also bis sie die Size des App Stores haben und wirklich alle relevanten Funktionen, haben sie halt gesagt, sie sind eigentlich den gleichen Weg gegangen wie das iPhone am Anfang. Das iPhone hatte ja auch keine Apps, keinen App Store am Anfang von anderen Entwicklern, sondern halt nur ein paar Apple-eigene und dann die Möglichkeit, so Web-Apps zu installieren. Also du konntest eine Website aufrufen und die auf deinem Homescreen abspeichern. Und das war sozusagen die App, bevor es Apps gab. Und natürlich gab es ein paar Entwickler, die dann ihre Websites richtig darauf angepasst haben. Ja. Aber grundsätzlich war die Idee halt, du kannst einfach mit einem Klick sozusagen eine Website aufrufen und die ist wie eine App.
Ja.
Und das ist letztendlich genau das Gleiche, jetzt 15 Jahre weitergedacht oder 20 Jahre weitergedacht, was Rabbid jetzt eben auch versucht zu sagen, hey, es braucht keine Entwickler, die jetzt was Spezielles herstellen, sondern wir nehmen eine bestehende, funktionierende Infrastruktur von Websites, von Apps Und auf die setzen wir uns drauf und die kann man darüber mit Sprachbefehlen steuern.
Ja, und das Paradigma ist halt Integration. Also alles in einem. Es sollen immer mehr Funktionen unter ein Gerät zusammengefasst werden. Und für mich steht auch diese Abwesenheit des Screens auch in so einem Paradigma von, macht es noch unsichtbarer. Also du bist eigentlich permanent auch online, wenn man so möchte. Und dein Screen ist zwar nicht mehr da, aber du bist trotzdem permanent irgendwie verbunden. Und mich erinnert gerade dieser AI-Pin, den man in diesen, also dieser Spot, den Humane produziert hat, der erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an den Film Her. Weil das ist ja auch ein Film, wo die Leute eigentlich nur noch mit ihren digitalen Sprachassistenten sprechen und das auch permanent dabei ist, so omnipräsent, aber komplett unsichtbar. Genau, und dementsprechend, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Nee, aber dieses Unsichtbare ist letztendlich die Überleitung, ne, zu dem Thema auch dieses Paradigmenwechsels der Screens und der Art der Interaktion. Und ich glaube, also die Theorie, die dahinter steht, ist ja, dass Menschen über Sprache kommunizieren und dass wir gewohnt sind, unsere Bedürfnisse, unsere Aufgaben über Sprache mitzuteilen und dass eigentlich Computer, iPhones, was auch immer, ja auch nur ein Gateway sind, um irgendwie durch Berührung, durch Anfassen das Gleiche zu erreichen, was wir auch mit Stimme erreichen können. Soweit in der Theorie.
Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Also dieser Shift von Tastenklick zu Sprachbefehl. Also irgendwie erinnert mich Humane an so ein digitales Haustier, wenn du so willst. Also du bist quasi nie alleine und du hast zwar keinen Menschen, aber irgendwie eine Entität, mit der du sprichst, irgendetwas, das antwortet, das dir auch Sinn antwortet.
Ja, wie Alexa, nur halt an deinen Klamotten.
Genau.
Und halt nicht so dumm.
Genau. Und unter anderem darüber schreibe ich auch meine Arbeit. Also Menschen sind in der Lage, Beziehungen zu AIs aufzubauen. Ob diese AIs jetzt irgendwie bewusst sind oder nicht oder ob man daran glaubt oder nicht, ist völlig, völlig irrelevant. Es ist komplett egal, ob man das selber glaubt und ob man weiß, dass das nur eine AI ist und dass da kein bewusstes Wesen dahinter steckt. Irrelevant. Du hast irgendwann eine Beziehung dazu. So sind wir wired, wenn du so möchtest.
Nimm einem Kind sein Spielzeug weg.
Genau.
Dann siehst du schon, wie sehr relevant die Beziehung zu einem Gegenstand ist.
Genau. Ja. Und das eben sich vorzustellen, jetzt mal angenommen, 10 Jahre in die Zukunft gedacht, niemand hat mehr ein Smartphone und alle laufen halt nur noch mit ihren All-in-One-Devices rum, ob das jetzt eine Humane ist oder
aber All-in-One ist nichts Neues. Auch der Computer ist eigentlich ein All-in-One-Device, weil alles für den Computer entwickelt ist und wir uns sozusagen dem Computer angepasst haben.
Und dann hat sich das wieder diversifiziert.
Genau, letztendlich, also ist das ja so ein bisschen irgendwie, auf der einen Seite hast du 1000 unterschiedliche Screen Sizes und so weiter, aber im Kern ist es ja immer der Versuch, alles in eins abzubilden und letztendlich ist ja auch klar, dass wenn ein neuer Device kommt, der wirklich diese Art von Bedeutung erreichen will, also der nicht die Apple Watch ersetzen will, sondern der das iPhone ersetzen will, dann ist ja klar, dass der Anspruch dran ist, dass es alles können muss. Die Frage für mich ist aber eine Frage eben des Interfaces und der Bedienung und ist es wirklich so, also ist der Grund, warum irgendwie Alexa nicht allgegenwärtiger ist? Und ich, übrigens, Grüße gehen raus an alle, die eine zu Hause haben. Die wird noch ein paar Mal angehen in diesem Podcast. ist der Grund, warum das nicht allgegenwärtiger ist, dass sie so dumm ist? Weil, also ich meine, jeder, der mal versucht hat, eine längere Konversation mit Siri oder Alexa oder Google zu führen, wird verzweifelt sein daran. Stell die Heizung im Badezimmer hoch. Du hast 2 Geräte mit dem Namen Badezimmer. Ah ja, aber was könnte ich denn meinen? Die Lampe oder die Heizung? Jedenfalls ist diese Frage des Screens und der Art zu bedienen, finde ich, ist eine spannende. Weil wenn wir uns überlegen, dass wir einen ähnlichen Shift sicherlich hatten von der Maus und der Tastatur hin zu dem Touchscreen, dann gab es mit Sicherheit, und Trackpad, es mit Sicherheit Leute, also obviously BlackBerry zum Beispiel, die gesagt haben, nein, die Leute werden immer haptische Klicks haben wollen und die werden immer die Tastatur haben wollen oder nein, die Maus ist der schnellste Weg, um irgendwas zu erreichen. Und am Ende ist das andere aber intuitiver. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist Kommunikation intuitiver oder ist es intuitiver, Dinge zu sehen und anzufassen?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich meine, wenn du jemanden, der 70, 80 ist, an ein Smartphone ransetzt, dieser Mensch wird auch kein intuitives Verständnis für die Bedienung dieses tastenlosen Geräts haben.
Aber nimm ein Kind. Das hat es halt schon.
Genau.
Weil der Erwachsene hat den Kontext von früher hatte alles Knöpfe. Das Kind sieht den Screen und versteht sofort, dass es die Sachen anfassen kann.
Ja, genau.
Also du kannst halt einem Dreijährigen ein iPad geben, das muss es vorher noch nie gesehen haben und nach 3 Minuten dir zugucken, hat es halt verstanden, wie das Gerät funktioniert.
Ganz genau, aber ein 3-jähriges Gehirn ist halt auch nochmal was anderes als ein 70-jähriges Gehirn oder halt ein 35-jähriges Gehirn. Es geht ja darum, woran ist der Mensch gewöhnt?
So. Ja.
Also ich meine, wenn wir in einer Welt leben, in der es ausschließlich Tastengeräte gibt, dann haben wir auch ausschließlich 3-Jährige, die an Tastengeräte und nicht an Touchscreens gewöhnt sind. Also ist halt die Frage nach der Henne und dem Ei.
Nee, mir geht es um die Intuitivität der Bedienung. Mhm. Also du kannst jemanden, der technikavers ist, der wird mit einem iPad, iPhone, was auch immer, schneller klarkommen als mit einem Tastentelefon und der Menüführung, die es früher gab.
Mhm.
Na, also es ist, glaube ich, an vielen Stellen schon sehr, sehr viel einfacher geworden, mit Technik zu interagieren. Früher hatte jedes technische Gerät ein Manual. Und das lag nicht nur daran, dass die Leute dass den Leuten konnte. Nimm mal die Sony, ne? Also die Kamera, mit der wir jetzt drehen, die hat eine furchtbare Menüführung. Unabhängig davon, wie gut die Kamera ist. Aber es ist einfach wirklich furchtbar zu bedienen. Früher waren halt viel mehr Geräte so.
Mhm.
Ne? Und die Red zum Beispiel, auf der wir viele der größeren Produktionen drehen, funktioniert deswegen für uns so gut. Gar nicht so sehr, weil sie 8K und RAW und was weiß ich was filmt, sondern weil sie ein Touchscreen hat, auf dem du sagen kannst, ich tippe den Shutter Speed an und ich drehe an dem Rad den Shutter Speed auf, was auch immer ich haben will. Und jede Einsteigerin, jeder Einsteiger kann die Kamera in die Hand nehmen und nach 3 Minuten bedienen. Weil es halt, und nicht weil man Smartphones kennt, sondern weil du etwas siehst, wie zum Beispiel den Shutter, kannst ihn anfassen und verändern. Versus ich gehe in ein Menü, ich suche, welche Taste ist jetzt, welcher Drehregler ist jetzt für den Shutter, welcher ist jetzt für die Blende, was auch immer. Und ich glaube, da steckt schon einiges drin. Die Frage ist, überträgt sich das von Smartphones und so weiter, ist der logische nächste Schritt, den Screen wegzulassen und hinzugehen wirklich über Sprache, weil ich weiß nicht, wie du sprichst, aber ich kann sagen, wenn ich mit Alexa versuche oder mit Siri versuche, der was einzubriefen, also nimm mal das Diktieren von Texten an. Ich spreche halt wie ein Clusterfuck. Das merkt man halt nicht, wenn man mit Menschen redet. Aber meine Frage ist ja auch, ne, also wie gut, wie konzentriert sind wir bei der Kommunikation über Worte? Weil irgendwas anzutippen, im Zweifelfall scroll ich vorbei und dann bin ich so, warte mal, was wollte ich eigentlich nochmal? Und dann scroll ich ein bisschen hin und her. Wenn ich versuche, das zu verbalisieren, stelle ich mir vor, dass das durchaus schwierig werden könnte.
Mhm. Ja, und was ich mir auch gerade denke, also die Art und Weise, wie wir sprechen, ist halt viel individueller als ein Tipp oder ein Klick. Ich meine, natürlich gibt es auch bestimmte Klickmuster, die sicher jeder Mensch individuell hat. So, der eine ist schneller, der andere langsamer und so weiter und so fort. Gibt es garantiert auch viele Daten zu, aber Sprachbefehle und also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwann mal so ein Set an Sprachbefehlen gibt, dass alle gleich benutzen. Weil der eine sagt vielleicht Stopp und der nächste sagt Halt und dann hast du halt auch noch unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Dialekte, die halt dann auch allesamt irgendwie verarbeitet werden müssen und am Ende hat die AI wieder irgendeine Textdatei, mit der sie arbeitet und letztendlich hast du ja dann wieder etwas, das du liest und nicht, dass du sprichst, wenn du so willst.
Ja gut, wie das Gerät das verarbeitet ist ja, also das wird es ja nicht unbedingt auf die gleiche Art und Weise verarbeiten, wie wir das als Menschen verarbeiten würden und das Problem, was du beschreibst, hat Alexa ja und sie und Co. Na, also, dass ich halt nicht sagen kann, stell die Heizung im oberen Geschoss auf 20 Grad und dann versteht es, was ich will, weil ich dummerweise kein Gerät habe, das Obergeschoss heißt, sondern erster Stock oder sowas. Und es hat diesen Kontext halt gar nicht, wenn ich nicht genau in der richtigen Reihenfolge die Sachen sage und mit genau dem Wording. Die Theorie ist ja, dass Large Language Models dieses Problem auflösen. Also, dass ich theoretisch Halt und Stopp sagen kann und egal, was einprogrammiert ist, versteht die KI den Befehl als Aufhören.
Ja, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist ja gerade auch rasant. Also, in einem Jahr haben wir das Problem bestimmt schon gar nicht mehr. Aber die Frage ist ja, wie die Abwesenheit von Screens, ob sich die
durchsetzt.
Wird, genau. Und ob Leute das gut finden oder ob sie einfach auch an ihrem Handy bleiben wollen, weil sie eben durch Instagram oder TikTok scrollen wollen, weil sie Videocontent haben wollen, was ja auch für uns eine wichtige Frage ist. Sich einfach zu überlegen, okay, also, wenn wir jetzt alle ohne Screens rumlaufen und nur nur noch mit unseren digitalen Sprachassistenten halt reden. Ich meine, genauso wo früher es ein Kuriosum war, dass Leute mit Kopfhörern in der Gegend rumgelaufen sind und telefoniert ja. haben. Und dann weiß man oft nicht, ist der Mensch irgendwie, hat er einen an der Waffel oder redet, telefoniert ja. er?
Früher so. Hatten die Leute immer einen an der Waffel und heute kannst du ziemlich sicher sein, dass sie telefonieren.
Genau.
Und einen an der Waffel haben.
Vielleicht das auch, aber genauso kann es ja auch sein, dass es irgendwann ein Shift gibt und es überhaupt gar kein Ding mehr ist, wenn die Leute mit ihren digitalen Sprachassistenten reden oder mit ihrem AI-Pin und hey, mach
du, ich glaube total, das ist ja wie Google Glass, ne, wo es halt am Anfang die Glassholes gab, die halt irgendwie, ne, wo du immer nicht wusstest, ob die dich jetzt gerade aufnehmen und was weiß ich, und alle fanden es kacke, wenn die Leute mit Google Glass rumgelaufen sind. Die ja. waren halt einfach 15 Jahre zu früh oder 10 Jahre zu früh und ne, jetzt wird die Akzeptanz für sowas, also die neuen Ray-Ban, Meta, Quest, bla bla bla, nicht, ich weiß nicht, wie die heißen, diese ja. von Facebook, die sind jetzt ja sehr viel besser aufgenommen worden als das erste Mal, als Google das versucht hat. Also,
das ja, ich muss auch sagen, ich bin davon immer noch kein großer Fan, aber ich kann mir auch gut vorstellen, gerade in Deutschland ist da einfach ein anderer Umgang mit AI und auch Datenschutz als jetzt beispielsweise in den USA oder auch in Japan oder generell Asien, da haben die einen ganz anderen Umgang mit Privacy und AI.
Ich glaube tatsächlich, am Ende geht es immer um Convenience und das, was für das menschliche Verhalten am einfachsten ist. Also wenn die Also du kannst dich umgewöhnen, aber das muss sich sozusagen lohnen. Hm. Und ich glaube schon, dass wir uns daran gewöhnen werden, ähnlich wie wir uns daran gewöhnt haben, Alexa nach der Uhrzeit zu fragen oder was auch immer, dass wir uns auch daran gewöhnen werden, mit einem Assistenten zu sprechen. Ich frage mich nur, ob das tatsächlich der schnellere Weg oder der bessere Weg ist. Ich nehme vielleicht ein sehr gleiches Beispiel mit Sprachnachrichten. Sprachnachrichten sind halt super für die Person, die sie abschickt. Weil du musst nicht nachdenken, kannst dir alle Zeit der Welt lassen. Bist so, hey,
warte mal, was ich wollte ich dich, sagen?
Genau, ja, ich wollte mich noch bei dir vorbei. Melden. So, genau, so. Und, warte ganz kurz. Okay, also, was ich dir eigentlich erzählen wollte, und so nach 5 Minuten kommst du zum Punkt. Oder, ne, das Ding ist dann, hast drei, also, wieso, ich habe dir das doch in der Sprachnachricht geschickt, wann wir uns treffen. So, merkst du selbst. Für die Person, die es empfängt, ist es halt total Zeitverschwendung. Ne? Also klar, es ist was anderes, wenn du irgendwie Familie in der Ferne hast und du freust dich voll, die Stimme öfter zu hören und es ist ein convenient way, nicht gleichzeitig Zeit haben zu müssen, sondern in einem stressigen Alltag. Ne? Der eine kann abends eine Nachricht schicken, der andere kann sie morgens anhören. Die Leben passen sich viel organisch aneinander. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine tägliche Kommunikation. Das, wo man sich abstimmt, wo man versucht, Informationen zu transportieren und es mehr um die Informationen geht, als darum, die Stimme des anderen zu hören. Und du hattest gerade Video ja auch angesprochen, für uns nicht unwesentlich.
Genau.
Ich glaube, du hattest im Vorgespräch auch den Vergleich zu Radiowerbung genannt.
Ja, also ich meine, Radio geht immer mehr außer Trend. Ich meine, für AutofahrerInnen ist es sicher noch ein großes Thema, aber ich würde mal sagen, die Durchschnittsperson, die hört jetzt zu Hause kein Radio mehr.
Außer in der Werkstatt vielleicht oder sowas.
Ja, I'm sorry. Also meine Bubble, in der ich mich bewege, niemand hört Radio, aber ich ertappe mich, ich höre jetzt Radio-Podcasts und diese Hörsendungen, die man halt früher im Radio hatte, die kommen jetzt halt durch die Hintertür wieder rein und das sind dann halt einfach Podcasts, die sich die Leute zusammen anhören und das ist dann halt on demand und Streaming und dementsprechend ist da vielleicht auch so ein Shift zu erwarten von, sagen wir mal, Content oder Video-Marketing hin wieder zu den klassischen Werbesendungen im Radio früher. Also ob du jetzt Push-Werbung kriegst, wenn dir irgendein keine Ahnung, Vertical Video in die Timeline gespült wird und du skippst sie weg oder du hast dann halt irgendwann einfach eine Werbung zum Hören auf einmal wieder im Ohr, so als wäre es vor 30 Jahren so klassische Radiowerbung. Also irgendwie kommt das ja alles zurück. Und wenn der Trend hingeht zu weniger Devices und weniger vor den Augen, was ich auch immer noch bezweifle, muss ich ehrlich sagen.
Ja, genau, das ist ja der Punkt, ne? Also
ja.
Ich glaube, dass wenn man sich anschaut, was so das Medienkonsum angeht, unabhängig davon, wie viel Zeit Leute im Radio verbringen, weil wenn jemand 5 Stunden Bahn oder Auto fährt und die Internetverbindung ist schlecht oder wie auch immer, ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Use Case dafür gibt. Egal ob jetzt Podcasts, Radio, Spotify, also die Zeiten, die da verbracht werden, sind ja auch, also lassen sich ja sehen, es findet ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber gleichzeitig, wenn wir dann eben gucken, Verweildauer auf Netflix, YouTube, im Fernsehen, mit bewegten Medien, dann mögen Leute halt schon gern Serien und Filme gucken, schon gern Unterhaltungsvideos. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen ihren Screen dafür aufgeben, nur noch Sachen hören zu können, nur noch Radio hören zu können. Das ist ja unrealistisch.
Also die, sagen wir mal, die Sorge habe ich gar nicht. Also die großen Screens sehe ich in dieser Rechnung überhaupt gar nicht gefährdet. Also dass es weiterhin irgendwie Serien und Filme geben wird, geschenkt.
Ja, aber worauf konsumieren die Leute das denn? Du gehst jetzt davon aus, dass die Leute einen Fernseher haben oder einen Laptop und genau ein Smartphone so. Und so weiter. Aber die Realität ist ja, dass, also gerade wenn du überlegst, Menschen vielleicht irgendwie in jetzt nicht so
privilegierten
Umgebungen oder auch einfach größere Familien, ne, wo, ja, vielleicht gibt es einen Fernseher, aber der ist halt reserviert für die Sportschau um 18 Uhr. Und dann, worauf konsumieren dann die anderen Teilnehmer am Haushalt? Und nicht jeder hat dann einen Laptop oder einen Computer und ein Tablet und einen wie auch immer, sondern oft ist der Screen halt das Smartphone. Es gibt ja einen Grund, also YouTube hat in den letzten Jahren ja viele Funktionen entwickelt, die für Creator auf dem Smartphone ermöglichen, abzuladen, zu schneiden und so weiter. Und als sie uns das erste Mal vorgestellt haben, war unsere Perspektive halt, why? Wir würden immer an dem Rechner schneiden, es geht Welten schneller. Und es ist, also, ne, wenn ihr es aufs Handy bringt, also warum würdet ihr es machen? Entweder das ist so convenient, weil es halt die AI schneidet und ich mache halt mal schnell was. Mhm. Das ist ein bisschen was zwischendurch, aber ein richtiges Video würde ich immer am Rechner schneiden. Und dann kam halt der Insight, ja, aber jetzt guckt ihr mal Indien an oder guckt ihr mal Südamerika an. Ne, da ist die Realität, die Leute haben nur das Handy, die drehen damit, die müssen, wenn sie schneiden, damit schneiden, weil die haben keinen Laptop, die haben keinen Computer. Und wir vergessen das natürlich schnell, weil wir haben ein Arbeitsgerät und irgendwie sind ja jetzt tendenziell in Deutschland in einem, sag mal, wohlhabenden Setting auch unterwegs, studiert und so weiter, in dem es normaler ist, auch irgendwie mehrere Screens zu haben. Aber wenn du jetzt wirklich auch so die breite Masse weltweit anschaust und ein Gerät, das jetzt irgendwie das iPhone ersetzen will, muss ja diesen weltweiten Anspruch haben. Das kann ja nicht nur sein für privilegierte Familien in Deutschland oder sowas, sondern das muss ja die breite Masse dann auch für die breite Masse funktionieren. Und da wird es halt einen Screen brauchen. Mhm. Und wenn die Entscheidung ist, ob du dir den 100€ AI-Pin oder das 100€ Android-Phone kaufst, dann wird die Entscheidung vermutlich für das Gerät fallen, wo du Netflix drauf gucken kannst.
Ja, oder ich meine, aktuell gibt es den AI-Pin für $700, glaube ich.
Aber dieses Rabbit-Ding ist ja ziemlich günstig gewesen. Also die
200.
Haben's ja, genau, ne? Irgendwie genau. Sowas um den Dreh. Ja,
ja genau, also stimmt natürlich. Aber man kann vielleicht sagen, wenn sich das durchsetzt auf breiter Ebene, ist es halt ein, sagen wir mal, Distinktionsmerkmal von Besserverdienenden. Weil es,
am Anfang sicherlich immer, genau, das war das iPhone am Anfang ja auch.
Ja, also das ist dann halt ein, ja, zum guten Ton gehört oder irgendwie besonders fancy ist, nur noch mit seinem Ding zu sprechen, weil die ganzen Bildschirme und das ist alles so Digital Detox und so, und das nehmen wir jetzt mal weg. Also, dass man da auf einmal vielleicht auch so einen Feel-Good-Ansatz im Digitalen auf einmal
mein Kind kultiviert. Hat kein iPad, mein Kind
hat
spricht
einen
nur
AI-Pin.
Ja, genau.
Ganz genau. Also, das kann natürlich.
Wir finden das mit dem Screen auch überhaupt nicht gut und das ist für die Gehirnentwicklung ja auch in der. Ja, ich kann es mir total vorstellen.
Ja, kann ich. Also, ja, Das ist auf jeden Fall ein Ding, aber ich kann, also unabhängig davon, dass eben viele Menschen einfach nur ein Gerät haben, mit dem sie dann alles machen müssen und das Smartphone das dann natürlich abdeckt, wollen Leute auch einfach ihre Smartphones weiterhin gerne haben. Also mag ja sein, dass du in der Bahn stehst oder im Bus oder im Auto und willst dann irgendwas hören, aber wenn du in der Bahn stehst, willst du vielleicht auch irgendwo hingucken können. Also in der vollen Bahn, wo alle irgendwie an ihren Handys hängen, da ist es wesentlich angenehmer, auch im Handy zu hängen, als angestrengt dir irgendeinen Punkt in diesem Raum zu suchen.
An den Leuten vorbei. Ja.
Genau, wo du niemandes Blickrichtung irgendwie, also weißt du, das ist
klar, natürlich.
Dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in eine Zukunft gehen, wo alle nur noch mit ihren digitalen Assistenten sprechen und niemand mehr auf den Screen schaut im Alltag.
Ja, voll.
So, aber man kann natürlich sagen, vielleicht gibt es dann irgendwann so eine kleine Riege von Leuten, für die das eben dann zum guten Ton gehört und die aber dann zu Hause ihre großen Screens haben, wo sie dann irgendwie die Serien und Filme schauen, die sie bewusst konsumieren und so.
Es gibt eigentlich, das ist so ein bisschen das, was mich stutzig gemacht hat, dabei keinen guten Grund, alle Funktionen, die diese Geräte haben, nicht auch in ein Telefon einzubauen. Es gibt einfach keinen Grund, den Screen wegzulassen.
Ja, also es steht halt unter diesem Integrationsgedanken, Integrationsparadigma, alles
ja, aber du könntest eins ne, und mach du es könntest immer ja unsichtbarer. Auch, ja, aber das ist ja in Ordnung, das könntest du auf dem Screen ja genauso machen. Also, dass ich sage, hey, zeig mir Videos von, lustige Videos von Katzen und das Ding zeigt. Also, im Moment lassen sie ja einfach eine Komponente weg, die sie überhaupt liefern können, nämlich Bilder. Also stimmt. Die zeigen so ein bisschen was auf dem Screen, aber es ist ja nicht komfortabel. Ich bin irgendwie ein Retina-Display gewöhnt, das mir eine HD-Auflösung auf ne, so einem kleinen Display anzeigt. Warum würde man das weglassen? Mein Gefühl ist, dass es viel zu sehr versucht, im Moment den Preis runterzukriegen. Und der Screen ist halt ein teures Element an dem an der Geschichte. Außerdem man technologisch und auch ne, von Entwicklerseite nicht genug Support hat, um wirklich ein Telefon zu ersetzen. Und deswegen positioniert sich Rabbit ja auch gar nicht als Alternative zu einem Telefon, sondern als, hey, das ist ein zusätzliches Tool, das du benutzen kannst. Mhm. Und für mich gibt es halt keinen Grund, warum nicht ne, Google Bard in seine Telefone integriert und sagt, hey, ne, das Agent-System von Rabbit oder das, was auch immer das System ist von dem Humane Pin, das integrieren wir bei uns einfach auch. Mhm. Und dann hast du halt das Beste aus beiden.
Bleibt
und ja, genau. Und dann ist, wird es halt weniger, dass ich Apps anklicke, sondern dass ich halt sage, hey Siri, buch mir einen Uber. Mhm. Und Siri kann halt endlich das, was ich schon seit 2017 von ihr erwarte.
Ja, also ich meine, was man natürlich auch erwarten kann, dieser Humane Pin, der hat ja jetzt schon die Möglichkeit, was auf deine Handinnenfläche zu projizieren.
Dass das besser wird, meinst du?
Ja, also stell dir mal vor, jetzt noch mal 10 Jahre in die Future gedacht, du kannst einfach an eine weiße Wand dann irgendwann mit einem klitzekleinen Device ein kristallklares, farbintensives Bild an die Wand werfen.
Das versprechen Laserbeamer aber auch seit 25 Jahren.
Exactly, das ist das Thema. Aber irgendwann wird es technisch vielleicht möglich und auch bezahlbar sein. Und dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit für Leute, die keinen Screen haben. Ja, oder die dann eben sagen, gut, dann hole ich mir diesen AI-Pin, weil dann kann ich nicht nur alles machen, was ich sonst über mein Handy auch mache, sondern kann eben auch ein großes Bild haben, wo ich dann abends auch mal Netflix gucken kann und nicht auf diesem kleinen Handy-Display. Ja. Aber wer weiß.
Also ja, das ist ein bisschen das Problem, das ich mit dieser ganzen Geschichte habe und warum ich auch eingangs meinte, ne, wir bleiben jetzt im Moment in diesen Diskussionen ja recht oberflächlich, weil die Frage ist ja immer, was verändert sich in der Gesellschaft wirklich signifikant? Und am Ende, ob du jetzt den Bildschirm durch einen Beamer ersetzt, ist ja kein Paradigmenwechsel. Also die Frage ist, also ne, es ist eine neue Technologie, cool, aber ganz ehrlich, ne, also wenn Beamer so gut werden, dass das geil wird, wird das iPhone und das nächste Android, Samsung Flagship auch sowas haben, weil es gibt keinen Grund, das nicht dann da zu integrieren, sodass ich meinen Bildschirm dann halt, also AirPlay ist ja die erste Variante davon, dass ich halt sagen kann, mirror das Bild darüber und ich habe das, guck mal, ich habe es auf dem Fernseher.
Ja.
Ja, ich brauche keine Kabel mehr und so weiter. Und das ist für mich nur ein technologischer Schritt, der passieren kann. Nee, das ist
halt alter Wein in neuen Schläuchen so.
Genau, genau. Aber wenn du jetzt ne, so überlegst, was verändert sich für uns in der Gesellschaft? Also wenn du das Bild von der U-Bahn nimmst, das du vorhin skizziert hattest, ne, und wenn ich so zurückdenke an irgendwie, als ich studiert habe, da saßen alle halt mit ihren Zeitungen in der Bahn und haben ihre Blicke vermieden. Und ne, man war nur die Frage, ob du die große halten kannst oder lieber mit der kleinen fährst. Ja, oder Leute haben Bücher gelesen oder halt in die Luft gestarrt. Und viele schon Musik gehört und so weiter. Und heute guckst du in eine Bahn und jeder guckt halt auf den Screen. Ne? Das ist halt völlig, völlig klar. Und die Frage ist, wenn wir jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre in die Zukunft gucken, wie sieht dann dieser Bahnwaggon aus? Also das finde ich einmal zum einen die spannende Frage, weil das natürlich für uns im Marketing zumindest wichtig ist, mitzudenken. Ne? Also sind die du vorhin so verbalisiert hast als, ne, so, oh, wir haben keine Screens, weil wir wollen auch ein bisschen auf Screens verzichten, sind das die Veganer von vor 20 Jahren, ne, als es halt noch so ein bisschen irgendwie öko und ein bisschen merkwürdig war und sollte Tom nicht mal ein bisschen mehr essen, weil der fängt langsam an, eine Magersucht zu entwickeln, weil er versucht, vegan zu leben, weil es keine Alternativprodukte gab und keine Ahnung was, ne, und zu heute mit, ja, klar sind die Leute, mit denen ich essen gehe, zu 40% Veganer hier in der Großstadt, Innenstadt, dem entsprechenden Umfeld, ne, so, und wo es einfach, ja, aber, ne, so vom Angebot ist es klar, egal in welches Restaurant ich hier in der Innenstadt gehe, es gibt immer mindestens ein veganes Gericht, also es ist einfach, es gehört einfach völlig normal mit dazu.
Ja, in meiner Heimat heißt es ist doch schon tot.
True. Aber ne, so, das ist so ein bisschen für mich die Frage, ist es halt sowas, was dann wirklich auch breite Masse Mainstream wird? Mhm. Oder bleibt es halt diese Randerscheinung, ne, wo irgendwie Leute mal so ein bisschen irgendwie gesünder leben wollen und dann auf den Screen verzichten?
Willst du dich festlegen? Hast du eine Prognose?
Also meine Prognose ist, dass ich sicher bin, dass Digital Detox ein viel relevanteres Thema werden wird. Mhm. Und dass der bewusstere Umgang, wie wir konsumieren und also Medien konsumieren und wie viel Screentime wir benutzen, wird in den nächsten 20 Jahren mit Sicherheit ein Riesenthema. Also wenn Apple vor 5 Jahren gesagt hat, dass Stehen so schlimm ist wie Krebs, oder Sitzen so schlimm ist wie Krebs, es war halt mit der Apple Watch, mit diesem Aufstehding und so, anyway, I digress. Dann glaube ich, dass uns immer bewusster werden wird, wie schlimm zum Beispiel die konstante Dopaminausschüttung im Gehirn durch Apps wie TikTok langfristig tatsächlich, also wie viel negativ die gesundheitlichen Auswirkungen davon sind. Und mit gesundheitlich meine ich nicht körperliche Symptome, sondern da meine ich vor allem ne, irgendwie mentale und seelische Gesundheit und was das für unser Wohlbefinden bedeutet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein großes Thema werden wird.
Auf jeden Fall, gerade auch für Kinder und in der Entwicklungsphase und ab wann kann ein Kind ein Smartphone haben und so.
Ja, da siehst du auch schon wieder die Kurve dagegen. Ne? Also als wir aus der Schule raus sind, war es normal, dass es langsam anfing, dass auf jeden Fall jeder ein Handy hatte. Und später, als die Smartphones kamen, war es dann auch normal, dass jeder ein Smartphone hatte. Inzwischen müssen sie die Handys alle an der Tür abgeben. Ne? Also da darf keiner mehr ein Smartphone mit in die Schule nehmen. Und es ist auch, also es hat sich da einfach, ist da auch gekippt. Und ich glaube, aus der Perspektive wird ein viel, viel bewussterer Umgang, den wir haben mit der Art, wie wir unsere Gehirne füttern, sozusagen passieren. Und gleichzeitig glaube ich, also ich glaube überhaupt nicht an sowas wie Vision Pro von Apple, diese Gläser da vor den Augen. Ich habe das bei 3D für eine dumme Idee gehalten. 3D hat sich nicht durchgesetzt. Also nicht auf die Art und Weise, ne, im Fernsehen und so weiter. Also es gab mal diese Zeit mit diesen 3D-Filmen und 3D.
Ja,
ist halt ein Gimmick geblieben. Ja. Und das wird mit diesen Brillen, es gibt Anwendungsgebiete dafür. Medizin, Technik, Forschung, keine Frage. Es gibt Gimmick-Einsatzzwecke im Bereich Gaming, im Bereich Unterhaltung, auch keine Frage. Aber das ist auch da wieder so ein Paradigmen, also wie nennen sie es? Spatial Computing oder sowas, dass das jetzt irgendwie so das, also Minority Report, das nächste große Ding ist, von den Bedieninterfacen, nicht von dem Vorhersagen von
also,
Kriminalität.
Also du meinst in der Luft ein
rumwischen.
Paar. Ja, aber das ist ja einfach nur Futurismus. Also,
ja, aber aber hast du dir die Demos angeguckt von Vision Pro? Das ist exakt das, was sie da machen eigentlich, ne?
Ja.
Also nicht exakt das. Also du guckst die Sachen an und tippst dann mit deinen Fingern. Aber so vom Prinzip her, Spatial Computing, dass das nächste große Ding ist. Ich glaube, das ist noch sehr viel weiter weg als Apple und andere und Meta sich wünschen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht, also dass wir in dem Moment, wo der Screen quasi nicht mehr wirklich vor den Augen sitzt, sondern wo es tatsächlich eher ist, ich spinne jetzt, ne? Und da reden wir über 100 Jahre in der Zukunft, aber so Holodeck von Star Trek, weißt du, wo ich halt reingehen kann und der Computer und das Virtuelle ist um mich herum und ich kann damit interagieren. Das kann ich mir eher vorstellen. Das Sprachassistenten, und jetzt ist eine lange Rede, kurzer Sinn, der Bogen zu den Sprachassistenten. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren, und das ist jetzt, dieses Video eignet sich perfekt, um es in 10 Jahren dann rauszuholen, dass this aged poorly. Aber meine Prognose hier ist auf jeden Fall, dass wir in den nächsten 10 Jahren keinen Ersatz von Screens durch reine Sprachinteraktion sehen.
Weil das auch einfach Geräte sind, die viele Leute für alles Mögliche nutzen. Wir glauben aber, dass Sprachassistenten in der allgemeinen Technikinfrastruktur eine viel größere Bedeutung gewinnen und dass wir uns keine Sorgen um unsere Jobs machen müssen.
Zumindest nicht um diesen Teil des
Jobs. Content-Marketing, ganz genau.
Um welchen Teil unseres Jobs wir uns Sorgen machen müssen, das hört ihr in der nächsten Folge. Also abonniert den Kanal, da sprechen wir nämlich darüber, welche Teile unseres Jobs KI überflüssig machen wird.